Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Bessere Aussichten für das umstrittene Rüstungsprogramm. Die Nationalratskommission sagt klar ja. Rückzug aus London. Der Handel mit Aktien der größten Schweizer Unternehmen wird in Zürich konzentriert. Streik gegen den Rettungsplan. Wegen der Arbeitsniederlegung von Alitalia-Angestellten bleiben viele Flugzeuge am Boden. Und die Abstimmungskontroverse heute. Sollen sexuelle Straftaten an Kindern verjähren? Ende Monat stimmen wir ab. Um 13 Uhr diskutieren hier zwei Nationalrätinnen darüber. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Den Nachrichtenüberblick heute Mittag hat Karin Britsch.
Die Chancen steigen, dass das Rüstungsprogramm 2008 in der Dezember-Session im Nationalrat doch noch eine Mehrheit findet. Die Sicherheitspolitische Kommission hat dem Geschäft zugestimmt, mit 15-8 Stimmen. Bundesrat Schmid zeigte sich bei seinem ersten Auftritt nach seiner Operation über das Kommissionsresultat erleichtert.
Das Resultat der Kommissionssitzung erfreut mich natürlich. Die Kommission beantragt dem Parlament die Zustimmung zum vollen Rüstungsprogramm. Und schließlich war die Mehrheit doch sehr deutlich.
Das Rüstungsprogramm des Bundesrats beläuft sich auf über 900 Millionen Franken. SP, SVP und Grüne hatten es in der Herbstsession abgelehnt. Einzig die Mitteparteien unterstützten Verteidigungsminister Schmid. Die Swisscom akzeptiert die Preissenkungen, welche die Aufsichtsbehörde ComCom für die sogenannte letzte Meile verfügt hat. Es geht um das letzte Stück zwischen der Telefonzentrale und dem Anschluss des Kunden. Die Swisscom darf von ihren Konkurrenten für dessen Benutzung nicht mehr so viel Geld verlangen wie bisher. Die ComCom hat den monatlichen Mietpreis auf gut 18 Franken gesenkt. Das ist rund 25% weniger, als die Swisscom verlangt hatte. Der Schweizer Jens Alder ist nicht mehr Chef des dänischen Telekom-Konzerns TDC, zu dem auch die Schweizer Firma Sunrise gehört. Alder wird nach Angaben von Sunrise durch Henrik Poulsen abgelöst, der auch Sunrise-Verwaltungsratspräsident wird. Gründe für den Wechsel wurden bis jetzt nicht bekannt. Jens Alder war vor seinem Wechsel nach Dänemark Chef der Swisscom. Die Schweizer Börse ändert ihre Strategie und konzentriert den Aktienhandel wieder in Zürich. Ab Mitte 2009 werden die Titel der 32 größten Schweizer Unternehmen in London nicht mehr gehandelt. Die Verlagerung von London nach Zürich werde dem geänderten Wettbewerbsumfeld Rechnung tragen, betont die Schweizer Börse. Zudem straffe man den Betrieb und senke die Kosten. Im Streit um das neue Lohnsystem streiken heute in der Waadt erneut viele Kantonsangestellte. Betroffen sind vor allem die Schulen, das Universitätsspital sowie Teile der Verwaltung. Im Lausanner Unispital und in den Volksschulen wird den Patienten und Schulkindern ein reduziertes Programm gewährleistet, wie die Gewerkschaften betonen. Sie fordern, dass die neuen Einstufungen den Kantonsangestellten nicht zu starke Lohneinbußen bringen. Anfänglich wollte der Kanton 20 Millionen Franken in den Übergang vom alten zum neuen Lohnsystem investieren. Nach Streiks im Januar erhöhte der Kanton den Betrag auf 80 Millionen. Wegen eines unangemeldeten Streiks bei der insolventen Fluggesellschaft Alitalia sind zahlreiche Flüge ausgefallen. Die Streikenden wehren sich gegen den Rettungsplan, den die Investorengruppe GAI vorbereitet hat. Der Plan sieht vor, dass mehr als 12.000 der insgesamt 17.000 Stellen gestrichen werden sollen. Der 24-stündige Streik war von einer kleinen Alitalia-Gewerkschaft ausgerufen worden und soll noch bis heute 18 Uhr dauern. Nach einer Reihe von Anschlägen auf Hochgeschwindigkeitszüge sind in Zentralfrankreich 8 Personen festgenommen worden. Sie seien der anarchistisch-autonomen Szene zuzuordnen, teilt das Innenministerium mit. Bei den Anschlägen wurde niemand verletzt, es kam jedoch zu großen Verspätungen. 160 Züge waren von den Sabotageakten betroffen. Frankreich, Großbritannien, die USA und andere Staaten begehen heute den 90. Jahrestag des Ende des Ersten Weltkriegs. Der 11. November wird in diesen Staaten jedes Jahr auch als Trauertag begangen. In den 4 Kriegsjahren kamen insgesamt rund 10 Millionen Soldaten und ebenso viele Zivilisten ums Leben. Rund 20 Millionen Armeeangehörige wurden verwundet. Frankreich war der Hauptkriegsschauplatz. Die größte Gedenkfeier findet heute bei Verdun in Lothringen statt. Teilnehmer sind unter anderem der französische Präsident Sarkozy, der britische Kronprinz Charles und der deutsche Bundestagspräsident Peter Müller. Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Militärjunta Burmas im vergangenen Jahr sind rund ein Dutzend Oppositionelle verurteilt worden. Laut einem Sprecher der Opposition erhielten alle eine Gefängnisstrafe von 65 Jahren. Die jungen Leute hatten im vergangenen Sommer Proteste gegen steigende Preise organisiert. Die Kundgebungen wuchsen sich zu Demonstrationen gegen das Militärregime aus, die im September 2007 niedergeschlagen wurden. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden festgenommen. Ferner wurde gestern ein Internetblogger zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der Blogger hatte im Internet die Hürden des Alltags in Burma beschrieben, so etwa die regelmäßigen Stromausfälle und die hohen Lebenshaltungskosten.
12.36 Uhr, hier im Rendezvous schalten wir als erstes ins Bundeshaus, wo es jetzt wieder besser aussieht für das Rüstungsprogramm von Bundesrat Schmid. Zweimal geht es dann in der Sendung um Streik, um den Geordneten der Waadtländer Kantonsangestellten und um den Wilden des Alitalia-Personals. Andere Themen: tiefe Steuern locken Zuzüge an, verteuern aber die Mieten. Londoner Traum geplatzt, warum die Aktien der großen Schweizer Firmen bald wieder in Zürich gehandelt werden. Und Machtkampf um Richtungsstreit, die serbisch-orthodoxe Kirche vor einer Zerreißprobe. Und dann das Streitgespräch zu den Abstimmungen. Soll sexueller Missbrauch von Kindern verjähren? Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli sagt nein.
Sexueller Missbrauch an Kindern ist schlimmst, was man überhaupt machen kann. Die Opfer sollen sich auch viel später noch dürfen wehren. Eben Missbrauch kommt oft auch erst viel später ans Licht. Und ich setze mich im Zweifelsfall fürs Opfer ein und nicht für den Täter.
Ihre CVP-Kollegin Barbara Schmid-Federer widerspricht.
Es ist natürlich so, wenn dann die Verjährung zu weit zurückliegt, dann haben wir einfach das Problem, dass die Tat nicht bewiesen werden kann. Und dann hat natürlich das Opfer einen riesen Frust.
Die beiden diskutieren über die Unverjährbarkeitsinitiative um 13 Uhr in unserer Abstimmungskontroverse. Zuerst jetzt aber der Blick an die Börse, an den Himmel und auf die Straße.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.918 Punkten, minus 2,8%. Der Euro wird zu 1.4988 gehandelt, der Dollar zu 1.1770. Das Wetter bis heute Dienstagabend. Im Norden beginnt es am Nachmittag zu regnen, in den Föhnregionen ziehen Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Im Süden ist es meist bewölkt und es kann stellenweise regnen. Die Temperatur erreicht 12 Grad, mit Föhn etwa 16 Grad. Am Mittwoch ist es in der ganzen Schweiz trüb und zeitweise nass. In den Alpen und im Süden geht teils kräftiger Regen nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1500 Meter. Am Donnerstag fällt erst noch etwas Regen, im Süden gibt es Aufhellungen. Die Temperatur geht im Norden auf 8 Grad zurück, im Süden wird es rund 12 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Kehrtwende also beim Rüstungsprogramm. Nachdem die SVP in der Herbstsession zusammen mit der SP und den Grünen die geplanten Anschaffungen für die Armee für 917 Millionen Franken noch abgelehnt hatte, ist sie nun umgeschwenkt und sagt Ja zum Rüstungskredit. Damit dürfte das heftig umstrittene Geschäft in der kommenden Wintersession vom Parlament doch noch gut geheißen werden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Nein der SVP zum Rüstungsprogramm ist an der Basis nicht sehr gut angekommen. Die Partei macht deshalb jetzt einen Rückzieher und gibt ihren Widerstand auf. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates gibt ihr Präsident Bruno Zuppiger von der SVP bekannt, stimme dem Geschäft nach intensiver Diskussion mit 15 gegen 8 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Das heisst, nur die Vertreter von SP und Grünen sind bei ihrer Ablehnung geblieben. Die SVP begründet, Zuppiger habe von BDP-Verteidigungsminister Samuel Schmid und der Armeespitze Antworten verlangt, wie die Mängel und Missstände in der Armee beseitigt werden sollen.
Der Bundesrat und der Chef VBS und die Armeespitze haben uns die nötigen Antworten gegeben. Und ich glaube, dann ist es richtig, wenn man dann einschwenkt und diesem Programm zustimmt.
Bundesrat Schmid, der das Rüstungsprogramm kurz nach seiner Gallenblasenoperation in der Kommission persönlich vertreten hat, ist zufrieden.
Das Resultat der Kommissionssitzung erfreut mich natürlich. Die Kommission beantragt dem Parlament die Zustimmung zum vollen Rüstungsprogramm. Wir hatten eine interessante und intensive Diskussion und schließlich war die Mehrheit doch sehr deutlich.
Fragt sich, was der Verteidigungsminister den ehemaligen Parteikollegen in den Antworten auf ihre Fragen denn eigentlich geliefert hat, dass diese nun plötzlich befriedigt sind. Er weise seit Monaten auf die Probleme in der Armee hin, betont Bundesrat Schmid.
Letztlich ist nichts Neues dazugekommen.
Nichts Neues? Und damit gibt sich die SVP zufrieden? Kommissionspräsident Zuppiger?
Gut, es gibt doch einige Neuerungen, die wir bis jetzt also noch nicht gesehen haben. Und wir spüren eben auch, dass jetzt wesentlich offener und transparenter auch kommuniziert wird mit der Kommission. Und wenn man das eben in den Fingern hat, dann kann man auch viel besser ein Problem lösen, als wenn man gar nicht weiß, wo die Probleme eigentlich liegen.
Eine Hintertür lässt das Parlament allerdings offen. Die Kommission verlangt von Bundesrat Schmid bis zum 1. Dezember einen Folgebericht, zum Beispiel mit einem Zeitplan, bis wann die Mängel behoben sein werden.
Es gibt im zeitlichen Horizont gibt es noch keine klaren Aussagen. Ich glaube, wenn man ein Problem beheben will, dann muss man auch die zeitliche Dimension ganz klar sehen und eine Absicht formulieren. Das fehlte uns noch und hier muss jetzt noch etwas nachgereicht werden.
Falls die Antworten nicht befriedigend ausfallen, hätten die Fraktionen Gelegenheit, ihre Meinung noch einmal zu ändern, sagt Zuppiger. Denn das Geschäft ist erst in der zweiten Sessionswoche am 9. Dezember traktandiert. Bekannterweise einen Tag vor der geplanten Wahl von Bundesrat Schmid zum Vizepräsidenten. Oder tritt der Verteidigungsminister vorher etwa doch noch zurück?
Ich sage immer das Gleiche. Ich habe politisch zu kämpfen und mich einzusetzen. Das war auch heute so, selbst kurz nach dieser Operation. Politisch hat sich in den letzten Wochen doch einiges gewendet. In mehreren Ebenen. Von dem her stellt sich die Frage nicht.
Allerdings könnte sie sich bereits in ein paar Tagen wieder ernsthaft stellen, denn dann soll der Untersuchungsbericht zur Affäre rund um den zurückgetretenen Armeechef Roland Neef vorliegen. Der Vorwurf ist im Raum, dass der Verteidigungsminister in diesem Zusammenhang gelogen oder irreführend informiert haben soll.
Wer heute im Kanton Waadt den Führerausweis fürs Auto machen will, der hat Pech. Die Angestellten der kantonalen Straßenverkehrsämter streiken nämlich, so wie tausende andere Waadtländer Staatsangestellte auch. Sie protestieren gegen Lohneinbußen, die das geplante neue Lohnsystem für sie hätte. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Einige hundert Angestellte des Universitätsspitals Schüf haben sich heute Morgen vor dem Palais de Rumin in der Lausanner Innenstadt versammelt. Hier tagt das Kantonsparlament. Auch die Laborantin Miriam Cortés ist unzufrieden. Sie werde im neuen Lohnsystem zurückgestuft.
Et on va perdre jusqu'en fin de carrière jusqu'à 5000 francs par année. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
5000 Franken weniger Lohn pro Jahr werde sie bis zum Karriereende verdienen. Die Angestellten des Gesundheitswesens sind nicht die einzigen Streikenden. Die Gymnasien sind geschlossen, die vier Straßenverkehrsämter ebenfalls. 800 Klienten, die heute ihr Auto prüfen oder den Führerschein machen wollten, erhielten einen netten Brief mit einer Absage. Im Streik sind auch Sekretärinnen und Angestellte aller Departemente der Kantonsverwaltung. Die Gewerkschaften sprechen von ca. 5000 Streikenden. Das ist ein Fünftel der Staatsangestellten. Stein des Anstoßes ist das neue Lohnsystem. Die Waadtländer Regierung möchte die Minimallöhne und die Einstiegslöhne hinaufsetzen und Berufe wie Polizist oder Gefängniswärter besser entlöhnen. Im Gegenzug müssten andere, beispielsweise die Gymnasiallehrer, Lohneinbußen hinnehmen. Die Waadtländer Regierung spiele damit die Staatsangestellten gegeneinander aus, erklärt David Gigax, Sekretär der Gewerkschaft des Personals für die öffentlichen Dienste VBOD. Ein trauriges Spiel, findet er.
On a une solution qui est simple, pas de perte de salaire, aucune baisse de salaire pour les salariés de la fonction publique.
David Gigax fordert keine Lohneinbuße für alle Staatsangestellten. Mit dem Streik der Gymnasiallehrer habe sie Mühe, sagt die grüne Kantonsparlamentarierin Claudine Dain auf dem Weg in den Grossratssaal. Die Gymnasiallehrer verdienten bereits gut genug. Viel mehr als die Angestellten im Gesundheitswesen. Diese Streikende unterstütze sie hingegen voll und ganz.
Mais par contre, les physio, le CHUV, je suis scandalisé par ce qui s'y passe. Alors, je soutiens entièrement leur grève à ceux-là.
Weniger Verständnis hat ihr freisinniger Ratskollege Jean-François Gacha.
À un certain moment, il faut arrêter. Je crois que le système qui est mis en place par M. Broulis répond tout à fait. Et j'ai de la peine à comprendre que ces jeunes continuent à manifester.
Jean-François Gacha zweifelt nicht am neuen Lohnsystem seines Parteikollegen, Regierungsrat Pascal Broulis. Dieser ist inzwischen unter Druck. Auch in den über 30 Sitzungen mit den Gewerkschaften hat er die Gemüter nicht wirklich beruhigen können. Im Gegenteil, die Gewerkschaften haben eine härtere Gangart angekündigt. Der Wunsch der Regierung, das neue Lohnsystem noch vor Weihnachten vom Parlament absegnen zu lassen, dürfte damit nur schwer umzusetzen sein.
Die Schweizer Börse zieht sich also aus London zurück. Ab Mitte kommenden Jahres will sie die Aktien der 32 wichtigsten Schweizer Unternehmen nur noch in Zürich handeln. Damit zieht die Schweizer Börse einen Schlussstrich unter einen großen Traum, der sich nicht erfüllte. Sabine Manz berichtet.
Vor 8 Jahren machte sich die Schweizer Börse auf nach London mit einem großen Traum. Man wollte einerseits den Handel mit Schweizer Aktien ausbauen, andererseits aber auch in den Handel mit Blue Chips, den wichtigsten Aktien aus anderen Ländern, einsteigen. Im internationalen Geschäft gross mitmischen, dieser Traum ging nicht in Erfüllung, sagt Urs Rüegsegger, CEO der Schweizer Börse.
Was sich nicht erfüllt hat, war die Vorstellung oder die Idee, paneuropäisch Aktien handeln zu können, das heisst also auch von anderen Börsen Blue Chips anzuziehen.
Dass dieser Traum, der mit dem Namen Vertix verbunden war, ein Traum bleibt, zeichnet sich allerdings schon eine Weile ab. Erfolgreich sei man hingegen mit dem zweiten Anspruch gewesen, nämlich Marktanteile mit Schweizer Aktien dazu zu gewinnen, sagt Urs Rüegsegger.
Dieser Schritt war äußerst erfolgreich. Wir sind heute bei weitem der größte Teilnehmer in diesem Bereich, haben irgendwo, je nachdem wie es berechnet wird, etwa 90% Marktanteil.
Aber die ganze Geschichte war mit Doppelspurigkeiten verbunden, denn die Schweizer Unternehmen, deren Aktien über London gehandelt wurden, mussten die Regel sowohl der Schweizer als auch der englischen Börsenaufsicht beachten.
Jetzt mit dem Rückzug nach Zürich gelten nur noch die Schweizer Bestimmungen und das vereinfacht das sogenannte regulatorische Regime.
Waren es also die Schweizer Unternehmen, die Druck auf die Börse ausgeübt haben, diesen Schritt zurück nach Zürich zu vollziehen?
Man kann nicht sagen, dass sie Druck ausgeübt haben, aber wir haben von verschiedenen Emittenten, insbesondere den Emittenten, immer wieder Hinweise bekommen, die eben gerade diese Komplexität moniert haben.
Der Handel mit den 32 wichtigsten Aktien in der Schweiz wird einfacher und damit günstiger. Die Börse rechnet mit Einsparungen von 15 Millionen Franken jährlich, was allerdings auch heisst, dass rund 40 Stellen in London gestrichen werden. Damit wird ein Kapitel abgeschlossen, welches auf der einen Seite für viel Ärger, auf der anderen Seite aber auch für wachsende Umsätze sorgte. Die Schweizer Börse geht davon aus, dass mit dem jetzt eingeleiteten Schritt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des hiesigen Börsenplatzes erhöht bzw. gefestigt werde. Um den Kontakt mit der Londoner Kundschaft nicht ganz zu verlieren, wird ein kleines Team in der englischen Hauptstadt weiter beschäftigt.
Steuern senken, das lag in der Schweiz in den letzten Jahren im Trend. Die Kantone und Gemeinden lieferten sich einen Steuerwettbewerb. Aber ein tiefes Steuerniveau heißt noch lange nicht, dass dann das Leben unter dem Strich auch wirklich günstiger ist. Vielmehr zeigt jetzt eine Studie der Credit Suisse, dort, wo Steuern gesenkt wurden, steigen mit der Zeit die Immobilienpreise. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Wie viel bleibt einer Familie oder einem Single fürs Leben, nachdem sie Steuern, die Krankenkasse und ihre Wohnung oder die Zinsen für ihr Haus bezahlt haben? Je nachdem, wo sie wohnen, sind die Unterschiede groß. Das zeigt die Studie der Credit Suisse, die zum zweiten Mal erstellt wurde. Wie schon damals, vor 2 Jahren, gibt es einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. Studienautorin Sarah Carnazzi.
Der Spitzenrang hält nach wie vor Appenzell-Innerrhoden und Schlusslicht bildet nach wie vor der Kanton Genf.
Das Resultat erstaunt nicht. In Genf kosten die Wohnungen viel, der Staat langt bei den Steuern kräftig zu und die Krankenkassenprämien zählen zu den höchsten in der Schweiz. Am Schluss hat eine Person aus dem Mittelstand in Genf weniger als die Hälfte des Einkommens zur freien Verfügung. In Appenzell-Innerrhoden hingegen sind Abgaben und Mieten sehr tief. Dem Appenzeller bleiben deshalb deutlich mehr als die Hälfte seines Einkommens für den freien Konsum. Grundsätzlich schlecht schneiden die großen Agglomerationen ab, denn deren Bewohner werden auf allen Ebenen geschröpft.
Also einerseits in der Regel eine überdurchschnittlich hohe Steuerbelastung und gleichzeitig auch hohe Immobilienpreise, hohe Mieten, hohe Krankenkassenprämien und sonstige Nebenkosten bewegen sich in der Regel auch über den Durchschnitt.
Etwas mehr zum Leben als früher bleibt den Bewohnern der Kantone Obwalden, Thurgau, Solothurn und Schaffhausen, denn dort wurden die Steuern gesenkt. Doch tiefe Steuern nützen nur kurzfristig, um den Bürgern Ende Monat mehr im Portemonnaie zu lassen. Das zeigt auch die Studie, denn verglichen mit 2006 sind die klassischen Steuerparadiese wie Schweiz oder Zug in der Rangliste zurückgefallen. Nochmals Studienautorin Sarah Carnazzi.
Die Kantone, die besonders tiefe Steuern schon immer gehabt haben, haben im Verlauf der Zeit eine große Nachfrage erlebt nach Wohnraum und das hat dazu geführt, dass die Immobilienpreise gestiegen sind.
Schlussendlich heißt das, mit tiefen Steuern handelt sich eine Gemeinde langfristig hohe Kosten fürs Wohnen ein.
Also man kann sagen, es ist wie ein Zyklus. Wenn Sie mit tiefen Steuern vorangehen, haben Sie für eine gewisse Zeit einen Vorteil. Und dieser Vorteil, rein monetär, wird sich mit der Zeit ausgleichen über die hohen Immobilienkosten. Also das, was man sagen kann, der Preis eben für die hohe Attraktivität macht sich in hohen Fixkosten fürs Wohnen bemerkbar.
Fazit, von tiefen Steuern profitieren vor allem die Reichen. Denn für sie fallen hohe Immobilienpreise nicht so ins Gewicht. Tiefe Steuern nützen ihnen hingegen. Für den Mittelstand bringen tiefe Steuern jedoch nur bedingt etwas. Denn in ein paar Jahren sind die Steuervorteile durch hohe Mieten wieder weggefressen.
Einige Passagiere haben die letzte Nacht in den Flughäfen von Rom und Mailand verbringen müssen, denn seit gestern Abend streikt ein Teil der Piloten und des Bodenpersonals der schwer angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft der Alitalia. Dutzende von Flügen mussten gestrichen werden. Die Streikenden sind nicht einverstanden mit den Arbeitsverträgen, die gelten sollen nach der geplanten Übernahme des Fluggeschäfts durch die Nachfolgegesellschaft GAI. Kein gutes Vorzeichen für diese Compagnia Aerea Italiana, also die eigentlich bereits Anfang Dezember abheben sollte, meint unser Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Alitalia hat schon längst kein Geld mehr, ist zahlungsunfähig, verliert jeden Tag zusätzliche 2 bis 3 Millionen Euro. Jetzt hat es auch rufmäßig jeglichen Kredit bei jenen wenigen Passagieren verspielt, die er trotz der Desaster der letzten Jahre merkwürdigerweise dennoch die Stange halten wollten, mit Rücksicht auf das Italia in ihrem Namen. Entlässt sie alle, sagten gestern zahlreiche Passagiere erbittert, die einmal mehr Opfer des Arbeitskonfliktes bei Alitalia wurden. Unverständnis herrscht für jene 5 Betriebsverbände von Piloten und übrigem Bordpersonal, die sich mit den ihnen angebotenen Bedingungen für einen Arbeitsvertrag bei der neuen GAI nicht einfach abfinden wollen. Die 4 großen landesweiten Gewerkschaften schluckten sie, doch die 5 anderen wollten sie nicht schlucken, weil sie sagen, dass die 18 Teilhaber am Investorenkonsortium der GAI hinterrücks die Bedingungen geändert hätten und zum Beispiel Mütter mit Kleinkindern aus der neuen Gesellschaft ausschließen möchten, was die GAI bestreitet. Die Unzufriedenen wollen, dass noch einmal Vertragsverhandlungen eröffnet werden und um dies zu erreichen, haben sie vorsorglich bis zum Mai eine ganze Reihe von Streikaktionen angekündigt und drohen auch immer wieder, man könne ja notfalls darüber hinaus auch den Dienst nach Vorschrift erledigen, das heißt alle Flugoperationen lähmen. Ihr werdet mit uns ein Vietnam erleben, meinten gestern einige der Streikwilligen gar blutrünstig an die Kai-Manager. Diese und die Regierung hingegen bleiben hart, es gebe nichts mehr zu verhandeln. Die Kraftprobe gefährdet die ohnehin schon nicht sehr solid scheinende Operation, die Alitalia ohne offiziellen Konkurs sterben zu lassen und an ihrer Stadt wie aus der Asche wundersam eine neue, schlanke, rentable Gesellschaft auferstehen zu lassen. In 3 Wochen sollen die Flüge der Kai abheben, hatte es geheißen. Noch kennt man freilich die Routen nicht, was mögliche Passagiere davon abhält, eine Buchung vorzunehmen. Gestritten wird innerhalb der Kai auch über den Preis für die Übernahme der Flugzeuge der überschuldeten Air One, die in der neuen Gesellschaft mit den Resten von Alitalia fusionieren soll. Noch ist das versprochene knappe Startkapital von 1,1 Milliarden Euro nicht einbezahlt. Noch weiß man nicht, welcher ausländische Partner an Bord gezogen werden kann. Noch ist unbekannt, wer denn in dem Haufen der mindestens 18 im Fluggeschäft unerfahrenen Kleinunternehmer das Zepter führen soll. Kommt dazu, dass einige der 18 angesichts der Weltwirtschaftskrise noch so froh wären, sich aus dem Abenteuer herauszustehlen.
Die serbisch-orthodoxe Kirche spielt eine sehr wichtige Rolle in Serbien. Seit dem Zerfall von Jugoslawien hat ihre Macht extrem zugenommen. Und auch in der Schweiz ist sie als drittgrößte christliche Religionsgemeinschaft nicht unbedeutend. Jetzt steht die serbische Kirche aber vor einem großen Problem. Ihr Oberhaupt, Patriarch Pavle, ist 94, schwer krank und deshalb nicht mehr amtsfähig. In Belgrad treffen sich darum heute die Bischöfe, um die Nachfolge zu regeln. Sie sind aber tief gespalten in der Frage, wie es weitergehen soll. Aus Belgrad berichtet unser Korrespondent Walter Müller.
Die Gläubigen kommen in Scharen in die Kirchen und unzählige neue wurden in den letzten Jahren in Serbien gebaut. Eigentlich könnte die serbisch-orthodoxe Kirche zufrieden sein, denn laut Umfragen genießt die Kirche in der Bevölkerung das größte Vertrauen aller Institutionen. Das freut Metropolit Amfilochie, einer der Hauptanwärter für das Amt des obersten Kirchenführers, des Patriarchen.
In Serbien, die Kirche hat eine große Rolle durch Jahrhunderte gehabt. Und jetzt erneuert sich diese Präsenz von Kirche im Leben des Volkes.
Trotzdem ist die Stimmung unter den Bischöfen aber wenig besinnlich, seit der 94-jährige Patriarch Pavle immer kränker geworden ist. Denn der Kampf um die Nachfolge hat die Gräben in der serbisch-orthodoxen Kirche offengelegt. Die Bischöfe streiten um den Kosovo, die Kirchenregeln und die Ökumene. Oftmals sei nicht klar ersichtlich, wer nun eigentlich dem konservativen oder progressiven Flügel angehöre, sagt Kirchenexperte Šivica Tucic in Belgrad.
Es gibt mehrere Fragen, die die Kirche spalten und die Fronten sind nicht oder Seiten sind nicht immer identisch.
Nicht identisch ist die Haltung insbesondere im Zusammenhang mit dem Kosovo, der sich im Februar von Serbien unabhängig erklärt hat, was die meisten Serben nicht akzeptieren. Gerade Metropolit Amfilochie aber setzt sich nun dafür ein, dass die Kirche mit der internationalen Gemeinschaft und der EU im Kosovo kooperieren soll. Ausgerechnet der Amfilochie, der als Krieger im Talar apostrophiert wurde, weil er die Balkankriege der 90er Jahre unter der Fahne des serbischen Nationalismus unterstützt hat. Der 70-jährige Amfilochie sei ein Beispiel dafür, wie ein Mensch sich wandeln könne, sagt Kirchenexperte Tucic.
Dem zählen alle heute unter Reformleute in der Kirche. Und er ist auch sehr kooperativ in Anführung, was Kosovo betrifft. Er ist sehr offen für diese demokratische Politik des Präsidenten Tadic.
Dieser Wandel treibt Amfilochias Gegner, Erzbischof Artemija von Raška und Prizren, also im Kosovo, zur Weißglut. Mit der EU dürfe man nicht zusammenarbeiten, da diese Serbien das Herz, den Kosovo, aus dem Leib reißen wolle, sagte Artemija. Artemija sei erbittert, weil er zuschauen musste, wie Kosovo-Albaner serbische Kirchen zerstörten, erklärt sich Kirchenexperte Tucic die radikale Haltung von Erzbischof Artemija.
Er hat eine bittere Erfahrung. Wissen Sie, am Anfang, als Einmarsch der internationalen Truppen war, Die haben ihm gesagt, verlassen Sie Prizren, wir garantieren Ihnen nicht Leib und Vermögen.
Ob nun aber der nationalistische Erzbischof Artemie oder der gewandelte Metropolit Amphilochie zum neuen Kirchenoberhaupt gewählt wird, ist noch lange nicht sicher. Laut Kirchengesetz kann sich die Bischofskonferenz 3 Monate Zeit nehmen. Gewählt werden 3 Kandidaten und das Los entscheidet dann, wer Patriarch wird.
Walter Müller in Belgrad über den Richtungsstreit in der serbisch-orthodoxen Kirche. Wie lange soll ein Pädophiler für seine Taten an Kindern belangt werden können? Bis das Opfer 33 ist oder sollen die Taten gar nicht verjähren? Das ist gleich die Streitfrage in unserer Abstimmungskontroverse nach den Schlagzeilen von heute Mittag mit Karin Britsch.
Die Chancen steigen, dass das Rüstungsprogramm 2008 in der Dezember-Session im Nationalrat eine Mehrheit findet. Die Sicherheitspolitische Kommission hat dem Geschäft zugestimmt mit 15-8 Stimmen. Die Schweizer Börse ändert ihre Strategie und konzentriert den Aktienhandel wieder in Zürich. Ab Mitte nächsten Jahres werden die Titel der 32 größten Schweizer Unternehmen nicht mehr in London gehandelt. Im Streit um das neue Lohnsystem streiken heute in der Waadt erneut viele Kantonsangestellte. Betroffen sind vor allem die Schulen, das Universitätsspital sowie Teile der Verwaltung.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.